Am Freitag, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt von hier vorne anzukündigen einen Termin des Kanzlers für die kommende Woche.
Genau, in der K-Woche sozusagen, bevor alle in den Osterurlaub entschwinden, einen Termin. Der Bundeskanzler wird am kommenden Mittwoch, 16. April, nach Warschau reisen. Dort wird er mit dem polnischen Ministerpräsident Donald Tusk zu einem bilateralen Gespräch zusammentreffen. Das Gespräch wird im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens stattfinden. Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident Tusk werden sich dabei über die bilateralen Beziehungen, aber natürlich auch über europapolitische und internationale Themen austauschen. Soweit der überschaubare Kalender des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
Dann schaue ich mal, gibt es direkt dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann gibt es aber auch noch etwas Aktives aus dem Auswärtigen Amt. Herr Blank.
Es ist ja nicht ganz unmöglich, aber vielleicht nimmt er da den möglicherweise künftigen Kanzler Friedrich Merz auch mit zu dem Termin mit Herrn Tusk, oder wird das nicht so sein?
Ich bin heute so wahnsinnig erholt, Herr Blank, deshalb sehe ich es Ihnen nach.
Danke.
Aber nein.
Dann jetzt aber sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Herr Wagner.
Ja, lassen Sie mich aus aktuellem Anlass auch einige Worte der Anteilnahme zu dem tragischen Vorfall in der Dominikanischen Republik sagen. Sie haben ja vielleicht die furchtbaren Bilder gesehen von tanzenden Menschen, die von der einen auf der anderen Sekunde bei dem verheerenden Einsturz eines Daches einer beliebten Diskothek ums Leben gekommen sind. Das sind nach jetzigem Stand mehr als 220 Menschen. Die Bundesregierung hat der Regierung der Dominikanischen Republik bereits offiziell kondoliert, aber an dieser Stelle wollten wir auch noch mal den Angehörigen der Toten unser herzliches Beileid aussprechen und den Verletzten eine rasche Genesung wünschen. Deutschland steht in diesen schweren Stunden fest an der Seite der Dominikanischen Republik.
Herr Blank.
Herr Wagner, Sie hätten sicher erwähnt, wenn deutsche Staatsbürger unter den Opfern gewesen wären.
Das hätte ich in der Tat getan. Nach jetzigem Informationsstand ist das nicht der Fall.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Ich habe schon ein paar notiert. Stichworte sind Koalitionsvertrag, Zollstreit, Iran unter anderem. Aber Herr Gülde muss heute spätestens um 12 weg. Deswegen frage ich als erstes, ob jemand eine Frage ans Gesundheitsministerium hat. Das ist nicht der Fall. Dann fängt Herr Fechtner an mit einem anderen Thema.
Genau, vielen Dank, Nico Fechtner, DTS. Ich hätte eine Frage zum Koalitionsvertrag. Hat sich der Bundeskanzler alles durchgelesen und hat er etwas daran zu kritisieren?
Ja, also der Bundeskanzler ist ein sehr interessierter Mensch, auch politisch interessiert, und hat sich selbstverständlich den Koalitionsvertrag auch eingehend durchgelesen. Er war auch, so viel kann man sagen, seitens seiner Partei involviert in die Genese dieses Koalitionsvertrages. Aber ich glaube, es schickt sich nicht ganz für eine geschäftsführende Regierung oder den geschäftsführenden Bundeskanzler, das zu beurteilen. Eine gewisse Zufriedenheit würde ich aber nicht verhehlen. Das kann ich, glaube ich, von dieser Stelle aus sagen.
Wenn Sie das ja auch so sagen, hätte der Bundeskanzler jetzt nicht doch Lust, an der neuen Regierung beteiligt zu sein?
Ich glaube, der Bundeskanzler hat sehr deutlich gemacht, an welcher Position er gerne beteiligt gewesen wäre während des Wahlkampfes. Die Wähler haben anders entschieden und dadurch ergeben übrigens sich alle weiteren Fragen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dann macht Herr Ratz mit einem neuen Thema weiter.
Ja, vielen Dank an das Auswärtige Amt, Herr Wagner. Morgen sind Gespräche zwischen den USA und Iran im Oman über das Atomprogramm. Das Iranische, die Frage, inwieweit war die Bundesregierung oder die E3 da im Vorfeld involviert in die Vorbereitungen dieses Treffens und welche Erwartungen haben Sie daran?
Ja, vielleicht lassen Sie mich einmal grundsätzlich sagen, dass wir natürlich weiterhin äußerst besorgt sind über das iranische Nuklearprogramm. Wir haben ja hier auch immer wieder betont, dass es in den vergangenen Monaten von Seiten des Irans die Lage immer weiter eskaliert worden ist, dass es massive Ausweitung der Anreicherungskapazitäten gab. Und insofern ist die Lösung dieser Frage auch immer dringlicher. Das ist ja auch vor dem Hintergrund der auslaufenden UN-Resolution im Oktober zu sehen. Dabei handelt es sich ja um die Resolution, mit der damals der UN-Sicherheitsrat die Wiener Nuklearvereinbarung gebilligt hat. Sie haben die E3 erwähnt. Es ist so, dass die E3 in den letzten Monaten mehrfach mit dem Iran Gespräche geführt haben, um unsere große Besorgnis und die Besorgnis der internationalen Gemeinschaft über das fortschreitende Nuklearprogramm zum Ausdruck zu bringen und natürlich auch, um das Potenzial für eine Verhandlungslösung auszuloten. Denn natürlich ist am Ende das Ziel eine diplomatische Lösung dieses Konfliktes. Insofern begrüßen wir jetzt auch, dass es einen Gesprächsfaden zwischen den USA und dem Iran gibt.
Herr Tufinir.
Herr Wacker, Sie haben gerade die E3-Gespräche mit dem Iran erwähnt. Da gab es schon mehrere Runden auch. Gab es da Fortschritte, ohne jetzt in die Einzelheiten reinzugehen, gab es da Fortschritte in den Gesprächen? Und Sie haben nochmal Stichwort Sorge ausgedrückt. Es ist ja auch die Sorge, dass es jetzt zu einem direkten Krieg zwischen den USA und dem Iran kommt. Amerikanische Flugzeugträger sind jetzt in der Region. Es wurden B-2-Bomber auf Diego Garcia stationiert. Also da ist eine ganz reale Sorge, wenn die Gespräche scheitern, dass es zu einem Krieg kommt. Wie besorgt sind Sie darüber?
Also unser Ziel, und das ist, glaube ich, ist auch das gemeinsame Ziel der E3, ist weiterhin eine diplomatische Lösung zu finden, die sicherstellt, dass es nicht zu einer nuklearen Bewaffnung Irans kommt. Das hätte ja ganz enorme destabilisierende Effekte auf diese ganze Region, die ja ohnehin schon unter hoher Anspannung steht. Ich kann tatsächlich bestätigen, dass die E3, wie gesagt, diese Gespräche geführt haben, auf Ebene der politischen Direktoren mehrfach. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich hier keine Details dazu darbieten kann. Aber wir stehen natürlich auch mit den USA zu dem Thema in einer engen Abstimmung. Wir sind eben der Auffassung, dass es zu einer Übereinkunft kommen muss, die eben feststellt und verifizierbar hält, dass die iranischen Nuklearaktivitäten sich ausschließlich auf friedliche Zwecke beschränken. Und deshalb braucht es eben eine diplomatische Lösung. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal unterstreichen, es ist, glaube ich, gut, dass es jetzt einen Gesprächsfaden gibt zwischen Iran und den USA.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann macht Frau Pauli mit einem neuen Thema weiter.
Genau, eine Frage an das Verteidigungsministerium. Bezieht sich auf einen Bericht von Süddeutscher, NDR und WDR, die sich wiederum auf eine Protokollnotiz der Bundeswehr beziehen, laut der von Deutschland gelieferte Waffensysteme offenbar nur bedingt einsetzbar seien. So zum Beispiel sei die Panzerhaubitze 2000 sehr auffällig. Beim Kampfpanzer Leopard A26 könnten keine Reparaturen an der Front durchgeführt werden. Können Sie das bestätigen, beziehungsweise sehen Sie die Gefahr, dass die Kriegstauglichkeit, Tüchtigkeit der Ukraine dadurch beeinträchtigt wird?
Also ganz grundsätzlich möchte ich vorwegschieben, dass wir die externen Berichte als solche weder bewerten noch kommentieren. Das gleiche gilt für interne Papiere. Was ich Ihnen aber hier ganz allgemein zu der Fragestellung gerne sagen möchte, ist, dass man von dieser Stelle nicht oft genug betonen kann, dass wir überzeugt hinter der Ukraine stehen und dass wir in unserer Unterstützung auch nicht nachlassen werden. Dabei unterstützen wir die Ukraine gerade nicht nur durch die Bereitstellung von Waffensystemen und bilden ukrainische Soldatinnen und Soldaten umfangreich aus, sondern wir kümmern uns im Hintergrund auch um die Ersatzteil- und Munitionsversorgung und insbesondere auch um die notwendige Instandsetzungslogistik. Das bedeutet, dass es uns auch in Kooperation insbesondere mit ukrainischen Partnern gelungen ist, solche Instandsetzungshubs auch im Land zu integrieren, sodass also entsprechend die Instandsetzung auch im Land selber stattfinden kann. Klar ist auch, dass wir uns in allen diesen Bereichen immer in einem sehr engen, vertrauensvollen und ständigen Austausch befinden, sowohl mit der ukrainischen Seite als natürlich auch mit den europäischen Partnern. Also gerade jetzt ganz aktuell läuft ja parallel auch die UDCG in Brüssel, wo es auch um derartige Themen geht. Ich bitte aber auch um Verständnis, dass wir zu den konkreten Inhalten von diesen Austauschen, die stattfinden, uns hier aus Gründen der militärischen Sicherheit nicht einlassen können. Fakt ist aber auch, und da darf ich Sie gerne darauf verweisen, dass es zur Einschätzung der grundsätzlichen Einsatzbereitschaft und auch der Gefechtstauglichkeit der von uns gelieferten Waffensysteme zahlreiche öffentliche Einlassungen gibt, auch seitens der Ukraine, die dieses Bild nicht so unterstreichen. Und ich darf Sie auch auch darauf verweisen, dass sich der geschäftsführende Verteidigungsminister gerade heute Morgen auch dazu in Brüssel eingelassen hat und auch betont hat, dass ihm derartige Beschwerden, wie sie da aufgegriffen werden, in der Berichterstattung nicht bekannt sind.
Herr Jessen?
Wie kann das aber sein? Ich meine, die Angaben stammen aus dem Vortrag, aus einem Vortrag des stellvertretenden Militärattachés der deutschen Botschaft in Kiew. Und es wird in Reaktion aus Bundeswehrkreisen berichtet, dass diese offenbar ein realistisches Lagebild abgeben. Das ist das Feedback, was man erhält. Wie kann es vor diesem Hintergrund sein, dass Sie sagen, Berichte oder Bestätigungen für die benannten Mängel, die ja durchaus konkret genannt werden, liegen nicht vor? Was verschwindet da in welchem Bermuda-Dreieck des Nichtwissens oder Nichtwissenwollens?
Also ich möchte zunächst einmal nochmal hervorheben, dass das natürlich beispielsweise auch Nachbesserungs- oder Verbesserungsvorschläge auch Teil dieser Gespräche sind, aus denen wir hier aber nicht im Detail uns äußern können. Die möchte ich hier auch nicht weiter kommentieren oder zur Diskussion stellen. Was aber auch vielleicht für die allgemeine Einordnung ganz klar ist, ist, dass der Einsatz der Waffensysteme in der Ukraine natürlich einhergeht mit einer hochintensiven Nutzung. Wir sind hier eben nicht in irgendeinem Übungsgeschehen, sondern wir sind hier tatsächlich in der kriegerischen Auseinandersetzung. Und das führt natürlich auch zu einem höheren Verschleiß beispielsweise, wenn es dann auch darum geht, dass diese Nutzung also auch intensiver ist als tatsächlich vorgesehen. Und ebenso ist es kein Geheimnis, dass komplexe Waffensysteme natürlich auch zu höheren Instandsetzungsaufwänden und so weiter führen. Ich möchte mich aber dazu Details wirklich jetzt hier an dieser Stelle nicht einlassen, inwiefern oder warum Instandsetzungen an bestimmten Orten nicht möglich sind oder möglich sind. Das ist Teil der militärischen Sicherheit und da können wir hier keine Details von dieser Stelle diskutieren.
Ich probiere es dennoch nochmal. Die konkreten Berichte besagen ja, dass bestimmte Waffensysteme, zum Beispiel der Leopard, wegen zu schwacher Panzerung eigentlich im Gefecht kaum eingesetzt werden könnten. Und zum Zweiten, dass die Ausbildungszeiten von ukrainischen Soldaten an den komplexen, komplizierten Geräten zu kurz seien. Wie reagieren Sie auf diese beiden Vorwürfe? Gibt es so etwas wie Nachschulungen oder intensivere Ausbildung von ukrainischen Militärs an den Geräten?
Also wir reagieren auf jeden Fall in keinem Fall mit einer öffentlichen Diskussion auf diese Vorwürfe, sondern es ist genau das, was ich gerade auch festgehalten habe, dass wir in einem engen Austausch stehen, dass solche Formate wie die UDCG heute auch dazu genutzt werden, um natürlich über solche Dinge zu sprechen. Das sind aber alles Details, die dann nicht in eine öffentliche Diskussion gehören und die ich deswegen von dieser Stelle auch nicht weiter zu kommentieren habe.
Wir machen weiter bei der Kollegin.
Nina Hase, Deutsche Welle. Auch nochmal anschließend, hallo Frau Jenning. Würden Sie aber einer Aussage zustimmen, dass die Bundeswehr von den Ukrainern Erkenntnisse erhält über ihre eigenen Waffensysteme und über neue Arten der Kriegsführung? Das scheint ja auch ein Grund zu sein, dass, Sie haben es gerade genannt, glaube ich, eine intensivere Nutzung ist als zum Beispiel vorgesehen, dass es einfach eine Art des Krieges ist, die dort geführt wird, auf die zum Teil auch neu reagiert werden muss mit den Waffensystemen.
Also die Aussage als solche möchte ich mir nicht zu eigen machen, aber klar ist auch, dass wir uns wirklich in einem Austausch befinden. Das heißt, natürlich sind die Gespräche, die wir führen, keine Einbahnstraße, sondern es geht natürlich darum, auch gegenseitig natürlich Erkenntnisse und Bewertungen zu teilen, auszuwerten und daraus dann Rückschlüsse zu ziehen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Fechtner die nächste Frage zu einem anderen Thema.
Genau, Frage zum Thema Zollstreit. Inwiefern war Deutschland an der Entscheidung beteiligt, die Gegenzölle auszusetzen?
Also zunächst einmal begrüßen wir es sehr, dass die Europäische Union einerseits entschlossen reagiert hat und gleichzeitig diese Zölle für 90 Tage ausgesetzt hat. Das ist in der jetzigen Situation genau die richtige Entscheidung. Und solche Entscheidungen werden von der EU-Kommission getroffen, natürlich im Benehmen mit den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und Deutschland ist ein und nicht ganz unwichtiger Mitgliedstaat dieser Europäischen Union.
Dann vielleicht Anschlussfrage. Inwiefern sitzen deutsche Vertreter bei den Verhandlungen zwischen der EU und den USA mit am Tisch?
Die EU-Kommissionspräsidentin stammt meines Wissens aus Deutschland.
Weitere, Herr Blank.
Ja, eine Frage ans BMWK. Im Zusammenhang mit dem eskalierenden Zollstreit zwischen den USA und China, inwieweit sehen Sie denn da Deutschland direkt, deutsche Unternehmen, Deutschland, deutsche Verbraucher direkt betroffen?
Also grundsätzlich haben wir die Position ja an der Stelle hier schon mehrfach auch deutlich gemacht. Ebenso hat sich gestern auch der Minister dazu relativ deutlich geäußert, dass es ja grundsätzlich keine Gewinner gibt in einem Handelsstreit und dass wir hier klar auf Verhandlungen setzen, beziehungsweise die Europäische Kommission da ja auch mit besonnen und mit Bedacht Schritt für Schritt vorangeht. Zu China an sich, also beziehungsweise zu den Gesprächen, kann ich das jetzt von dieser Stelle nicht kommentieren, da die EU-Kommission hier die Verhandlungen führt.
Da ja auch eine Zusatzfrage. Da ja auch in Deutschland sehr beliebte Kommunikationsinstrumente, zum Beispiel von Apple, über China produziert werden, rechnen Sie oder würden Sie den deutschen Verbraucher darauf aufmerksam machen, dass es dort in naher Zukunft Preissteigerungen geben wird?
Wir beobachten aktuell diese Entwicklung sehr genau, aber zu den einzelnen Konsequenzen kann ich hier an der Stelle nicht spekulieren.
Weitere Frage, Herr Ratz?
Zu dem Thema Hebestreit. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni ist augenblicklich in Washington, auch um über das Thema zu sprechen. Ist es aus Sicht der Bundesregierung hilfreich, wenn einzelne EU-Staaten da jetzt Gespräche führen?
Also einzelne EU-Staaten sind selbstverständlich eingeladen, Gespräche zu führen. Wichtig ist, und das ist auch das Ziel der kompletten Europäischen Kommission und der Europäischen Union, gemeinsame Positionen einzuhalten. Und das hat Frau Meloni auch deutlich gemacht im Vorfeld dieser Reise. Und insofern begrüßen wir selbstverständlich solche Gespräche, aber über die Zollfragen wird einheitlich für Europa seitens der EU-Kommission und Herrn Šefčovič maßgeblich verhandelt.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Doch, Herr Jessen.
Ja, eine Lernfrage. Befinden sich eigentlich nach Einschätzung der Bundesregierung die USA und China in einem Handelskrieg? Das ist ja einerseits ein martialischer Begriff. Andererseits macht er deutlich die Tiefe des Konflikts, oder wie würden Sie das, wie ist Ihr Wording dafür?
Herr Hirsten, ich glaube nicht, dass wir da in der Definitionsfrage entscheidend sind, aber richtig ist, dass wir im Augenblick eine sehr massive Eskalation sehen, was die Handelsfragen angeht, zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China, und dass diese Eskalation auch Auswirkungen auf eine globalisierte Weltwirtschaft hat. Und wir als ein Land mit einem hohen Exportanteil, das vielleicht auch noch auf die Frage, ich glaube, von Frau Haase, wie sich das auswirkt, werden davon natürlich auch nicht unbetroffen sein. Insofern ist der Aufruf, der Appell, den wir immer wieder richten, ist, wir brauchen nicht mehr, sondern weniger Handelshemmnisse. Es muss eine Verhandlungslösung kommen, mit der alle Seiten gut zurechtkommen. Und das ist die Aufforderung an alle Beteiligten.
Ja, Sie haben ja auch immer oder häufiger gesagt, es geht darum, zu verhindern, dass Deutschland und die EU in einen Handelskrieg gerät. Deswegen schon die Frage, wie ist Ihre begriffliche Bezeichnung für die Art des Konflikts zwischen den USA und China? Das lässt ja in einem Dreiecksverhältnis dann, wie Sie sagten, auch Deutschland nicht unberührt.
Ja, Sie haben ja zu Recht mich korrekt zitiert, dass ich es insbesondere auf das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten bezogen habe. Und Sie sehen ja auch die Reaktion, die sehr besonnenen und klugen Reaktionen Europas auf die aktuellen Fragen. Und auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der US-Präsident das auch honoriert und gutiert. Und insoweit erübrigt sich die Sorge, die wir geäußert haben zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn natürlich klar ist, wir sind im Moment in einer Phase, einer Zwischenphase. Die Zölle sind nur ausgesetzt und wir wollen eine grundsätzliche Einigung. Und was jetzt das Verhältnis China zu den USA angeht, habe ich mich ja in meiner ersten Antwort schon aus meiner Sicht umfassend dazu eingelassen, und mehr kann ich Ihnen da nicht bieten.
Frau Haase?
Auch noch eine Frage zum US-Präsidenten und seinem Verhalten auf seiner eigenen Plattform an dem Tag der Aussetzung. Morgens hat er zum Kauf seiner eigenen Aktie aufgerufen. Am Nachmittag haben Milliardäre diesen Aktiengewinn für sich verbucht. Jetzt gibt es Aufrufe auch in den USA, dass Politiker offenlegen sollten, welche Aktiengewinne sie machen durch politische Entscheidungen. Würden Sie diese Diskussion bewerten?
Nein, das überrascht Sie jetzt nicht, dass ich das nicht bewerten würde.
Tut's nicht, nee.
Dann sehe ich Sehe ich zu dem Thema keine weiteren Fragen.
Oder?
Und wir wechseln das Thema und sind bei Herrn Tufik Nier.
Herr Wagner, zwei Fragen zu Palästina bzw. Gaza. Frankreich erwägt im Juni, Palästina als einen unabhängigen Staat anzuerkennen. Das wäre ja gewissermaßen ein Bruch der westlichen Politik gegenüber Palästina. Wie steht die Bundesregierung dazu? Erwägt die Bundesregierung einen ähnlichen Schritt? Und eine Frage zu Gaza. Der israelische Finanzminister hat wieder diese dramatische Hungerkatastrophe in Gaza befeuert, indem er gesagt hat, es wird kein Getreidekorn mehr nach Gaza geliefert werden. Da hätte ich eine Reaktion dazu. Danke.
Herr Tufik Nier, zu Ihrer ersten Frage, da hat sich die Position der Bundesregierung nicht geändert. Es ist und bleibt Ziel deutscher Außenpolitik, dass Palästina irgendwann in einem eigenständigen Staat an der Seite Israels existiert. Das muss angestrebt werden im Rahmen einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung. Daran hat sich, wie gesagt, nichts geändert. Und das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung dafür, dass es eine stabile und friedliche Entwicklung im Nahen Osten gibt. Insofern setzen wir uns dafür mit großem Nachdruck ein. Zu Ihrer zweiten Frage, wir haben in der Vergangenheit, ich kenne jetzt die spezifische Äußerung nicht, die von Ihnen genannte Person ist ja in der Vergangenheit immer mal wieder auch durch Äußerungen aufgefallen, die nicht hilfreich waren im Kontext des aktuellen Konflikts. Also ich glaube, auch da ist ganz grundsätzlich natürlich klar, dass wir uns dafür einsetzen, dass humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Das tut es im Moment wieder viel zu wenig. Die Lage ist katastrophal. Sie wissen, dass 2/3 des Gazastreifens gar nicht zugänglich sind, dass das ein Trümmerfeld ist, dass viele, viele Menschen dort sterben. Und insofern muss es jetzt schnell in eine Dynamik kommen, wo wir wieder zu einem Waffenstillstand kommen und zu einem politischen Prozess.
Sie haben diese Verhandlungslösung angesprochen. Nun hat ja Israel gesagt, es wird keine Verhandlungen mehr geben. Das heißt, Sie wollen ja Gaza und die Westbank für sich selbst beanspruchen. Wie geht man da voran? Also wenn ein Partner nicht verhandeln will, was macht man dann?
Naja, Sie haben wahrscheinlich auch die Äußerungen der amerikanischen Regierung wahrgenommen und der dort in Verhandlungen involvierten Personen, die ja davon sprechen, dass diese Verhandlungen derzeit laufen und man sich auch da schnelle Fortschritte verspricht. Also insofern, es ist richtig, es dürfen jetzt keine Schritte unternommen werden, die Lage weiter eskalieren. Die Lage ist katastrophal, sie muss dringend verbessert werden und ich glaube, unsere Position dazu ist hinreichend klar.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und ich habe auch keine weiteren Fragen zu anderen Themen. Doch, Herr Eckstein?
Ich hätte noch eine Frage ans Innenministerium, nur weil jetzt mögliche Vertreter der nächsten Bundesregierung das Stichwort Abschiebung nach Afghanistan auch wieder angesprochen haben. Mal nachgeschaut, im Oktober hatte die geschäftsführende Innenministerin, damalige Innenministerin Nancy Faeser, angekündigt, dass es weitere Flüge in Planung seien und die zeitnah stattfinden sollen. Würde mich interessieren, wird daran gerade auch seitens der Bundesregierung weitergearbeitet oder sagt man, das ist dann ein Thema für die nächste Bundesregierung?
Nein, daran ist natürlich kontinuierlich weitergearbeitet worden. Rückführungen von Straftätern und Gefährdern, von Menschen, die eine Gefahr sind für die öffentliche Sicherheit in Deutschland, nach Afghanistan erneut wieder zu ermöglichen. Da muss man immer sagen, Deutschland ist der einzige Staat in der Europäischen Union, der eine Sammelabschiebung von schweren Straftätern, Gewalttätern, da ging es um Vergewaltiger unter anderem, um Menschen, die Tötungsdelikte versucht oder begangen hatten, die nach Afghanistan abzuschieben. Da war Deutschland der einzige Staat, dem das wieder gelungen ist. Und das ist und bleibt schwierig. Da hat die Bundesregierung aber konsequent weiter dran gearbeitet, um das, sobald eben sozusagen die äußeren Bedingungen, auch die Verhandlungen über andere Staaten, die das dann helfen können, zu ermöglichen, um das weiter voranzutreiben. Bisher war es noch nicht möglich, eine weitere Abschiebung nach Afghanistan durchzuführen. Aber sobald das möglich ist, wird das geschehen. Insofern ist die Linie der bisherigen Bundesregierung da exakt genauso wie die Linie der künftigen Bundesregierung. Und das gilt auch für mögliche Abschiebungen der gleichen Personen. Personengruppe von Straftätern, Gefährdern nach Syrien. Wir wissen, dass die Bundesinnenministerin, die geschäftsführende Bundesinnenministerin in die Region gereist ist, vor kurzem mit ihrem österreichischen Amtskollegen zusammen, um genau über solche Fragen, wie man auch wieder nach Syrien Straftäter und Gefährder abschieben kann, zu reden. Sobald das möglich ist, wird das gemacht werden. Auch da unterscheiden sich die Positionen der bisherigen und der künftigen Bundesregierung nicht.
Die Ankündigung, das zeitnah zu machen, ist jetzt ein halbes Jahr her. Also es scheint ja doch komplizierter zu sein. Würden Sie da vielleicht auch mit Blick auf die Ankündigungen von Leuten, die jetzt noch nicht in Regierungsverantwortung sind, sagen, es ist komplizierter, als Sie sich das vielleicht vorstellen?
Es ist hochkompliziert und das sieht man auch daran, dass, wie gesagt, Deutschland der einzige EU-Staat ist, der bisher wieder nach Afghanistan abgeschoben hat. Es ist kompliziert, es bleibt kompliziert, aber sobald es möglich ist, soll das wieder vollzogen werden.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Und jetzt auch tatsächlich keine weiteren Fragen zu anderen Themen. Dann sind wir für heute schon am Ende dieser Pressekonferenz. Ich danke unseren Gästen fürs Kommen und wünsche schon mal ein erholsames Wochenende.